Schön, dass ihr da seid. Ich habe es gerne entspannt. Ich hoffe, ihr entspannt euch jetzt mal, weil das Thema ist alles andere als entspannt. Ich hatte mal kürzlich in einem Predigtseminar habe ich erzählt, dass ich einmal, das ist mir schon mal passiert, ich keine Ahnung, wieso der offen bleibt, hat einen Hosenladen offen und habe dann Predigtseminar da lang und breit erzählt, und da war ich auf der Bühne und hatte einen Hosenladen, wie sagt ihr, Stall. Okay, ich hatte einen Stall offen. Ja, cool. Habe ich das so erzählt und wollte es also für witzig erzählen, und plötzlich macht eben einer wie du vorher, da hatte ich ihn wieder offen. Das ist das dritte Mal in meiner ganzen Laufbahn seit letzten 20 Jahren, wo ich das habe. Also das ist wirklich ein Novum, da habt ihr was Gewaltiges miterlebt. Ich hoffe, es ist nicht zu fest prägend für euch. Schön, das ist nicht das Thema. Ich habe es gerne entspannt, und gerade bei dem Thema, wahrscheinlich seid ihr zur Hälfte falsch, weil normalerweise kommen die Leute nicht bei dem Thema. Das Thema ist Evangelisation, das habt ihr mitgekriegt. Und ihr wollt das wirklich hören. Gut, das ist ja das Schöne, im Gegensatz zum gestrigen Seminar, da hatte ich das Thema Liebe, Sex und Holundersirup. Da geht es um Sexualität. Und da ist immer allen klar, das ist, ja nicht allen, aber man muss es immer wieder sagen, das ist ein Seminar, das ist nicht praktisch, sondern nur theoretisch. Das ist immer ganz wichtig bei diesen Themen. Bei dem ist jetzt umgekehrt, und das macht den Leuten Angst. Das hier ist kein theoretisches Seminar, das ist ein praktisches. Also wenn ihr jetzt merkt, also ich wollte eigentlich nur mal kurz reinhören, es wird ungemütlich für euch, ja, für euch. Also besser, ihr macht jetzt ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht, guckt so aus, als ob ihr mal kurz auf die Toilette müsst, und dann geht ihr und kommt nicht mehr. Empfehlen würde ich das vor allem Markus, weil der sitzt in der ersten Reihe und ich kenne seinen Namen. Das ist der einzige Name im ganzen Saal, den ich kenne. Das heißt, wenn ich jemanden brauche, ganz schnell so, Markus, sein Freund hat mir ihn verraten. Also es ist nicht sein Freund. Nicht mehr sein Freund. Der Benjamin, sehr weise, ganz schlau gemacht. Also Benjamin, Thema Evangelisation. Ich hätte gern, wenn ihr mal ein Paar spielt, könnt ihr, also lassen wir. Gut, Thema Evangelisation ist eher stressbehaftet, deshalb ist mir wichtig, dass ihr euch entspannt. Wer von euch, guck, ich habe ein Mikro, jetzt können halt nur die mitmachen, die unten sind. Das ist euch wahrscheinlich recht, wenn ihr oben sitzt, ja. Ich würde auch oben sitzen, ich würde mir die hinterste Reihe aussuchen. Oder hat es ein paar Schwestern, die sitzen zu hinterst. Ganz gut gemacht, ja. Man wird weiser, wenn man ein bisschen älter wird, ja. Also, die Dummen sitzen vorne, Markus und Benjamin, erste Reihe. Unglaublich. Oh mein Gott. Das Thema Liebe, Sex war gestern, gell? Jetzt ist Evangelisation dran, ja. Also, meine Frage wäre an euch, um uns ein bisschen zu entspannen. Was sind eure schlimmsten Erfahrungen in Sachen Evangelisation? Und bitte, Wir sind eine Familie, es ist geschlossen, was hier geredet wird, bleibt hier drin. Außer Podcast auf YouTube und all das Zeug natürlich, aber sonst bleibt es hier. Erzählt mir kurz, helft uns, was ist euch passiert in Sachen Evangelisation? Weil meistens, wenn man das Wort Evangelisation hört, dann zucken die Leute zusammen. Das ist wie wenn man bei Männern von Vasektomie redet zum Beispiel. Das ist immer der gleiche Effekt, ja. Also, gut, also Evangelisation. Jetzt habe ich euch verloren. Was ist Vasektomie? Ja, vergesst das wieder. Ihr müsst es nicht wissen. Die, die es wissen, müssen die wissen es. Ja, und vergessen es wieder. Also, gut. Die eigene Freiheit. Feigheit. Ah, das darüber gestolpert, über die eigene Freiheit. Danke vielmals. Also, wenn ihr unten seid, dürft ihr mal kurz auch gerade hier. Was habt ihr erlebt? Unspektakulär im Thema Evangelisation, wo ihr sagt, oh, lieber nie wieder. Sehr gerne.
Das von Haus zu Haus gehen und einladen, das ist... Uah.
Und das hast du gemacht?
Vor Jahren bei der Zeltmission, ja.
Wunderbar, danke. Ist vielleicht jemand so zum Glauben gekommen? Da, eine Hand. Von jemand kam zu deinem Haus. Ah, nee. Aber du hast es so gemacht? Bei Evangelisation. Wunderbar. Wer ist alles bei einer Evangelisation zum Glauben gekommen? So gut. Mich bewegt das immer. Eben, wir zählen wir gleich noch weiter auf, was Evangelisation alles schlimm ist. Einfach, um sich mal ein bisschen zu entspannen. Aber mein Papa ist in eine Evangelisation reingelaufen. Einfach so. Die haben ihn mitgeschleppt. Er ist da irgendwie in den Dunstkreis einer Jugendgruppe, eines Jugendkreises gerutscht. So was ganz ominöses, dubiöses. Jugendgruppe halt, so christliche, ja. Und die haben ihn mitgeschleppt zu einer Zeltevangelisation. Mein Papa ist da naiv reingelaufen, hat Jesus erlebt und hat sein Leben Jesus übergeben. Und er ist nach Hause gerannt, hat der Familie, also er war schon 18, 20 oder so, und hat seiner Familie erzählt, ihr glaubt nicht, was ich erlebt habe. Er hat die ganze Familie mitgeschleppt und die ganze Familie, seine zwei Schwestern und die Eltern sind, also meine Großeltern sind zum Glauben gekommen. Und das ist eigentlich der Grund, warum das ich glaube. Ich habe das von ihnen gelernt. Natürlich habe ich Gott dann selber erlebt, aber das ist so meine Basis. Also ich persönlich, ich kann gar nichts gegen Evangelisation haben. Ich liebe es, weil ich sehe, dass Menschen Jesus erleben in dieser Form. Aber es gibt viele Formen, wie man evangelisieren kann und nicht alle entsprechen allen.
Also ich denke mal, Evangelisation ist jetzt nicht unbedingt der Großveranstaltung. Ich denke, jeder, der von Jesus weitererzählt, evangelisiert. Und das ist Evangelisation.
Unbedingt, ja. Absolut. Wer hat noch eine schlechte Erfahrung gemacht? Da, könnt ihr mal bitte durchgeben.
Oh, Entschuldigung. Also es war eine gute und eine schlechte Erfahrung. Ich hatte mal, ich weiß auch nicht, was mich da getrieben hatte. Ich bin, ja, ich glaube, da war ich 21 oder sowas. Da hatte ich mal so ein Praktikum gemacht und ich stand an so einer Maschine und habe angefangen zu singen, ausgerechnet ich. Und dann kam der Chef mal zu mir und das war die negative Situation, hat dann gemeint, das sollte ich doch bitte sein lassen.
Und du hast gesagt, ich kann nicht, ich habe den Finger in der Maschine und irgendwie sowas.
Nee. Auf jeden Fall am letzten Tag, ich habe es glaube ich dann wirklich sein gelassen, aber auf jeden Fall am letzten Tag kam er zu mir und hat gemeint, da gab es eine ganz schwere Maschine zu schleppen und hat mich gebeten, dafür zu beten, dass das klappt.
Super. Cool. Positiv und schon gerade, was ist Negative, gerade ins Positive gedreht. Sonst noch jemand negative Erfahrungen mit dem? Da hinten eine Hand, sehr gerne. Ich habe Ihre Hand gesehen.
Also ich habe ein FSJ in Paraguay gemacht und das war ein christliches FSJ und da war es irgendwie üblich, dass wir jede Woche irgendwie so eine Evangelisation gemacht haben und das war aber ja so ziemlich die erste Zeit oder so die erste Aktion, die wir hatten. Da sind wir in so ein Pampa-Dorf gefahren, da gab es keine Straßen, nur so ein paar Äcker und haben da Flyer verteilt. Und da sind nicht so viele Leute rumgelaufen und wir haben so ein bisschen gesucht und hatten so unsere Flyer, die wir loswerden wollten. Und dann habe ich eine Frau gesehen und bin so zu der hin und war voller Eifer, wollte ihr diesen Flyer in die Hand drücken und bin so über einen Kuhacker drüber gelaufen. Und dann war da, kurz bevor ich bei ihr ankam, ging es dann so abwärts in so einen Graben voll mit Kuhkacke und ich stand da mit einem Fuß so drin und schaue sie so an und drücke ihr so den Flyer in die Hand und sie hat ihn aber trotzdem noch genommen.
Okay, danke. Ich wage zu behaupten, dass wenn man christlich lebt, aufwächst, irgendwann kommt das Thema Evangelisation an einem ran und man ist herausgefordert, da irgendwas zu unternehmen und viele Erlebnisse, die man macht, sind negativ. Außer man ist von der Persönlichkeit her so, dass man sich überhaupt nicht spürt und dann hat man das Gefühl, alles ist gut. Das könnte mir passieren. Aber grundsätzlich macht man negative Erlebnisse. Ich habe mal beim Seminar mitgemacht. Das hat geheißen, neue Männer braucht das Land. Ich mag solche Sachen. Ich bin da einfach furchtbar einfach gestrickt. Irgendwas in mir löst es aus. Also man muss es wirklich so richtig, neue Männer braucht das Land. Ja, das bin ich. Ich bin einer dieser neuen Männer. Mich braucht's. Und dann bin ich an dieses Seminar gegangen und ich habe gedacht, man hört da irgendwie was, wie man so eine Welt verändert, so Deutschland umkrempelt, die Schweiz auf den Kopf stellt und die Leute haben auf mich gewartet. Und dann war es ganz anders. Wir haben ein evangelistisches Seminar gemacht und wir haben so große Plakate gekriegt. also die, die man anziehen kann. Solche, wenn ich die jetzt da hätte, würde ich die jetzt Markus und Benjamin anziehen. Oder? Dann haben wir so ein Plakat und da stand vorne drauf, Arschlöcher. Punkt, Punkt, Punkt. Und da ist man schon eingeschüchtert selber, oder? Und dann liest man selber hinten und da stand drauf, Punkt, 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 gibt es bei Gott keine. Das ist natürlich eine tolle, witzige Idee, ha, ha, ha. Aber ich musste dann 2 Stunden mit so einem Schild durch Winterthur laufen. Und das hat man Evangelisation genannt. Und ich will gar nicht despektierlich gegen irgendeine Art von Evangelisation sein. Ich habe einfach gemerkt, meine Art ist das nicht. Also eben, Markus und Benjamin, die würden aufblühen bei solchen Plakaten. Ihr könnt, also ihr müsst die 2 mal sehen, wenn die wie Plakaten da rumlaufen und rumstehen. Und die 2, die sind wie kleine Kinder an Weihnachten. Aber ich, meine Art ist das nicht. Und ich wurde da von Jugendlichen, also von älteren Damen und Herren, wurde ich beschimpft. Und die haben mir nachgerufen, weil die gesagt haben, was machst du? Und Arschloch und Gott auf demselben Plakat, das oh, schlimm. Die haben gesagt, tut mir leid, ich muss das tun, ich bin Christ oder so. Ich war so ein Märtyrer, oder? Und dann haben die Jungen sind gekommen und die haben das Plakat angespuckt. Also, hoppla, ist alles noch dran. Ja, das sind so diese negative Erlebnisse, die man manchmal macht im Unterwegssein, wie bei Evangelisation auch, oder? Das sind so die Sachen, die wünscht man sich nicht und dann passieren sie. So ist für mich immer Evangelisation gewesen. Einfach nichts runterfallen lassen vor all den Leuten. Och nein, und dann passiert's. Genauso ist Evangelisation, ja. Die haben mich angespuckt, diese jungen Leute. Und ich habe so viele negative Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel immer gemeint, die richtig guten Evangelisten sind die, die gehen auf die Straße. Wieder, ich möchte nicht werten. Und ich habe dann immer gemerkt, ich habe Angst vor Leuten. Ich fühle mich super wohl hier auf der Bühne. Das habe ich erst später rausgefunden. Da fühle ich mich wohl. Da kann ich reden. Ihr könnt nicht reden, weil ich habe das Mikro. Also ich fühle mich wohl in diesem Metier. Je mehr Leute, desto besser. Wenn es kleiner wird, werde ich nervös. Aber wenn es größer wird, merke ich, da fühle ich mich wohl, da gehe ich auf. Meine Mama sagt immer, du bist nicht mein Sohn, weil sie hätte es eher umgekehrt. Ja, 2, 3 Leute super, aber 2, 3.000 Leute unangenehm. Ich habe gemerkt, das ist die Art, wie es mir wohl ist. Und das ist ein erstes Statement, das du vielleicht mitnehmen kannst. Evangelisation ist nicht das tun zu müssen, was du ganz schlimm findest. Du kannst so evangelisieren, wie Gott dich geschaffen hat. Ich habe eine Frau bei uns in der Kirche, die hat so sensationell immer gebacken und gekocht. Und dann habe ich einen Alpha Life gemacht, so einen Glaubenskurs, Alpha-Kurse bei uns zu Hause. Und da hat sie evangelisiert, weil die gekocht hat. Also die Leute sind nicht wegen meinen Inputs gekommen. Die kamen, weil die gekocht hat. Die wussten, das wird so super schmackhaft. Da musst du sein. Also an diesen Abend. Und dann redet der Bobby noch. Ja, ja. Aber dieses Essen. Und ich habe ihr immer gesagt, sie hat immer gesagt, ich kann nicht evangelisieren. Ich habe gesagt, was du tust, ist Evangelisation, effektiv. Dein Gedicht redet, also dein gekochtes ist ein Gedicht, oder? Es redet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du dich entspannst im Thema Evangelisation und dass du deine Form findest, wo du sagst, da ist mir wohl. Wenn dir wohl ist von Tür zu Tür, dann geht von Tür zu Tür. Also ist super. Wenn dir nicht wohl ist, um Himmels Willen, dann lass es. Ich hatte jahrelang den Leuten gesagt, ich bin kein Evangelist. Und die Leute haben den Kopf geschüttelt und gesagt, oh, du machst ja nichts anderes. Du bist auf all den Bühnen, du redest die ganze Zeit über Jesus. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist noch nicht Evangelisation. Evangelisation ist anders. Und das kann ich nicht und will ich nicht und tue ich nicht. Ich habe aber gemerkt, dass ich eine Leidenschaft habe, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Ich habe Blut geleckt, als ich etwa 20 Jahre alt war. Da habe ich begonnen zu predigen. Ich wollte das wirklich nie. Ich habe sogar dagegen angebetet, dass ich das nicht tun muss. Und manchmal ist Gott dann einfach hartnäckig. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du das willst, dann mache ich es. Und dann habe ich begonnen zu predigen. Die Predigt war noch schlimmer als die jetzt, oder kann man sich nicht vorstellen, aber war so. Und da habe ich gepredigt und an der ersten Abende bei uns, wir hatten einfach so eine Veranstaltung gemacht, Gospelhaus, und da habe ich gepredigt, ganz üble Predigten. Also wenn ich jetzt so einen Jungen hätte, den ich coachen würde, würde ich sagen, k- kauf dir eine Querflöte und geh in die Band. Aber irgendwas. Oder nimm ein Schild und stell dich zu Markus und Benjamin. Aber mach nicht das mit dem Predigen. Und so habe ich gepredigt. Und das Wunderbare ist, dass Gott nicht abhängig ist von dem, was wir denken. Er sucht sich nicht die fähigen Leute, um sie zu berufen. Was er macht, ist die Berufenen befähigen. Und wenn er dich beruft, irgendwas zu tun, was er schon hat, auf das musst du nicht warten, mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen, das ganz normale Umfeld, das er dir jetzt schon geschenkt hat, dann befähigt er dich auch, da ein Licht zu sein. Oder? Und ich habe da gepredigt, einer meiner ersten Abende, und 20 Freunde, Kollegen, Bekannte aus dem Dorf, Umfeld sind aufgestanden, haben ihr Leben Jesus übergeben. Und ich habe gedacht, also irgendwas ist da schief, also ich glaube, ich habe euch nicht mal richtig gefragt oder so. Aber, und da habe ich gedacht, wow, und ich habe gesehen, wie sich deren Leben verändert hat über die Jahre, ich war dabei. Ich habe gesagt, genau das will ich erleben, ich will nicht nette Gottesdienste, ich will nicht lernen, wie ich mich fromm verhalte, ich will mich nicht kirchlich sozialisieren und nicht, weil ich rebellisch bin. Meine große Sehnsucht ist, dass Menschen die transformatorische Kraft von meinem Christus erleben. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe immer gesagt, ich bin kein Evangelist, ich habe zum Beispiel die Menschen auch nicht gern. Das muss bei uns bleiben, oder? Ich mag Menschen nicht. Mich nerven Menschen. Ich musste da irgendwie 10 Minuten in der Pizzaschlange stehen. Mich nerven alle, die vorne sind. Mich nerven sogar die hinter mir, obwohl die gar nichts dafür können. Aber die nerven mich auch. Also mich nerven Menschen von meinem Grunddesign her. Mir sind Menschen auch egal. Also wenn ich dich nachher frage, so, wie geht's? Es interessiert mich gar nicht. Ich bin nur freundlich. Ja? Aber erzähl's mir trotzdem. Ja? Weil euch tut's gut, ja, wenn ihr es erzählen könnt. Ich bin vom Grunddesign her nicht so freundlich. Aber das Wunderbare ist, dass Jesus sogar mein Herz verändert hat. Oder? Und sogar mich freundlich und erträglich gemacht hat. Und sogar ich habe Menschen gern bekommen. Das sage ich euch jetzt auch nicht, sonst bildet ihr euch noch was auf euch ein. Aber ich mag euch jetzt trotzdem plötzlich. Das ist das Wunderbare an Jesus. Das ist für mich das, was ich erleben möchte, dass Jesus mein Jesus Herzen transformiert. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht sozial und ich bin nicht Evangelist. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht die Frage, ob ich es bin oder ob ich es nicht bin. Weil Gottes Geist, der in dir leben will und sagt, du bist ein Tempel für mich, der ist Evangelist. Der hat eine Leidenschaft, dass Menschen diesen Gott kennenlernen. Und der ist sozial und hat Menschen lieb. Deshalb ist eigentlich die Frage, die wir im Leben stellen müssen, nicht, bin ich Evangelist, bin ich sozial, bin ich so oder so, sondern die Frage ist, wie viel Raum gebe ich Gottes Geist in mir? Das ist die einzige Frage. Und da werden wieder ein paar nervös, weil sie Angst haben, das ist wieder zu charismatisch. Das ist überhaupt nicht zu charismatisch. Gottes Geist ist Charismatik, oder? Und das müssen wir nicht einzelnen Gemeinden lassen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann geht es um Charismatik. Wie viel Raum gebe ich Gottes Geist? Das ist auch in der Evangelisation so, dass ich versuche, auf Gottes Stimme zu hören, wenn er mir sagt, geh auf diese Person zu oder tu das. Meine Mitarbeiterin hat das ganz krass erlebt. Sie war auf der Straße und sie macht das auf der Straße. Sie geht auf die Straße und fragt Gott, wem soll ich heute begegnen? Und mich begeistert das. Ich bin immer fasziniert von solchen Menschen, die so mutig sind. Und dann läuft sie rum und da hat sie den Eindruck gehabt, diese Frau. Und dann ist sie auf diese Frau zu und hat gedacht, oh Gott, was sage ich jetzt hier, was sage ich jetzt hier? Und dann hat sie das, ein ganz toller Einstieg, also so sollte man nie einsteigen, hat sie gesagt, hallo, wie geht's? Wildfremde Frau. Hallo, wie geht's? Tolle Sache. Wenn mich so jemand anspricht, sage ich, nein, danke, ich kaufe nichts. Und dann möglichst schnell weg. Sie hat sie so angefangen. Hallo, wie geht's? Und die Frau ist augenblicklich in Tränen ausgebrochen. Und dann stand Silvana so da und so, oh Gott, was habe ich gesagt? Und hat sie einfach instinktiv umarmt. Wildfremde Frau. Und dann hat die noch mehr geheult. Und dann hat sie erzählt, die Frau nachher, was sie gerade erlebt hat. Nämlich, dass ihr Freund die langjährige Beziehung mit ihr Schluss gemacht hat. Und ihr ist der Boden weggezogen worden, genau heute. Also sie völlig am Boden. Und sie läuft durch diese große Stadt und fragt, Gott, wenn es dich gibt, dann schick mir ein Zeichen, schenk mir jemand, der mich umarmt. Ist das nicht krass? Und einfach, weil Silvana so mutig war, auf Gottes Stimme zu hören, zu fragen und dann zu umarmen, konnte diese Frau Gott begegnen. Sie hat auf der Stelle, da auf der Straße, wie man es sich wünscht, hat sie ihr Leben Jesus übergeben. einfach gerade so passiert. Die war ready, oder? Und das finde ich cool, wenn wir sagen, okay, entspannen wir uns doch einfach in dem Thema Evangelisation. Machen wir es nicht so verkrampft, wie wir immer tun. Aber überleg dir, was könnte dein Jesus im Leben deiner Nachbarn, deiner Freunde verändern? Und da beginnt mein Herz so zu bluten, wenn ich merke, die leben in schlechten Beziehungen, leben in schlechten Umständen. Nicht alles wird gut mit Jesus, aber mein Jesus könnte da Versöhnung reintragen. Und das heißt in der Bibel, ihr seid Botschafter der Versöhnung. Und da hat Evangelisation für mich plötzlich eine Dimension gekriegt, da habe ich Freude. Wenn ich sehe, ich kann dir von Jesus erzählen und vielleicht wird nicht alles gut, aber dein Leben verändert sich, dann merke ich von ganzem Herzen, gern bin ich Evangelist. Und deshalb haben wir begonnen, mit Freunden und Nachbarn zu beten und zu Bibel lesen. Oder ich will nicht einfach nur nett in die Kirche gehen oder nette Events haben und eure Freunde bekehren. Ich will, dass mein Dorf, das sind nur 800 Leute, ich will, dass die von Jesus hören. Da haben wir Leute auf der Straße getroffen, ich habe erzählt, dass ich Missionar bin, Missionswerkleiter und so weiter. Und sie haben gesagt, ja, sie haben gerade mit Leuten versucht, die Bibel zu lesen und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, könnt ihr das auch mit mir machen. Kommt zu mir nach Hause. Und dann haben wir begonnen, einfach bei uns die Bibel zu lesen. Super einfach, nicht kompliziert, nicht irgendwelches Trari-Trara, sondern einfach miteinander Bibel lesen. Darüber austauschen. Und es ist gewaltig, was Gott tut, weil er die Menschen liebt. Und er liebt es, diese Menschen zu ziehen. Und ich habe heute Morgen erzählt von diesen zwei, oder? Ihr Leben wurde verändert, einfach weil sie Gottes Wort lesen und lesen, was Wahrheit ist. Und mich bewegt das sehr, einfach so mit Menschen unterwegs zu sein. Und das ist meine Form. Ich lade meinen Volleyballclub zu mir nach Hause ein und dann grillieren wir zusammen. Das ist meine Form. So kann ich evangelisieren. Weil bei uns zu Hause wird dann gebetet. Das ist normal, das ist mein kleines Bobby-Königreich und da wird gebetet. Und ich bete nicht einfach nur Danke für das Essen, sondern ich bete für die Beziehungen, für die Menschen, die ich sehr gern habe. Die hören durch mein Gebet, dass ich sie mag. Das ist schon mal schön, oder? Und sie sollen gesegnet sein und wir sollen eine gute Zeit haben. Das sind immer meine Gebete. Und dann hat es plötzlich begonnen, dass Freunde aus dem Volleyballclub, wenn ich bei denen zu Hause eingeladen war, dass sie gefragt haben, kannst du jetzt auch bei uns noch beten? Weil sie wollten nicht beten und auch nicht laut und so, aber der Bobby kann's, also kannst du beten. Und plötzlich hat das Volleyballteam gefragt vom Volleyballmatch, kannst du nicht noch beten, dass wir siegen oder gewinnen oder so? Und da habe ich dann gesagt, jetzt wird's unfair. Also da Essen okay, aber so für Siegen und so, da wird's irgendwie unfair, gell? Ich merke, das ist cool, wenn die Leute einfach natürlich spüren, was ist dein Christsein? Und für das müssen wir uns entspannen mit unserem Christsein. Ich bin einfach, wie ich bin. Und jetzt ist es normal geworden, Leute werden mich fragen, wenn wir ein Match haben oder zum Match fahren, werden sie fragen, wo warst du am Wochenende? Ich würde sagen, an der Oko. Und dann werden sie sagen, und wie war's? Und dann erzähle ich, da war eine junge Frau, die hat gerade gestern mir erzählt, sie war da und ist zum Kreuz gegangen und hat Gott unglaublich erlebt. Das hat mich sehr bewegt. Und die sagen alle, oh cool, ja. Früher haben sie gesagt, was tust du, Kirche, nein, das sagen sie immer. Alle sagen, Kirche, Sie verwechseln, dass sie eigentlich, sie sagen Gott, aber eigentlich haben sie ein Problem mit der Kirche als Institution und nicht mit Gott. Sie haben ein Problem mit der Braut von Jesus, mit seiner Frau und nicht mit Jesus. Und ich verstehe sie, denn wenn wir diese Braut anschauen, ist die nicht immer wunderschön. Diese Braut, diese Frau, die nervt, aber die kriegt man halt nur zusammen mit Jesus, oder? Das Wunderbare ist, dass die Menschen eigentlich diesen Jesus wollen und diesen Gott eigentlich wollen. Sie verwechseln da irgendwas mit Institutionen, weil sie postmodern sind und postmoderne Menschen haben den Glauben verloren an Institutionen, an Autoritäten. Also man kann auch nicht mehr sagen, weißt du, die Bibel sagt. Dann sagt sie, was die Bibel sagt. Dieter Bohlen hat aber gestern etwas anderes gesagt, oder? Und das ist für sie gleichgewertet, was Dieter Bohlen sagt und was die Bibel sagt. Das ist postmodernes Denken und das dürfen wir nicht verurteilen. Das ist eine Gesellschaft, die so heranwächst. Was sie wollen, ist nicht mehr wissen, sie wollen erfahren. Und das ist wichtig für Evangelisation. Die Menschen wollen erfahren. Wir können als Christen nicht einfach Theorien bringen. Wir müssen den Menschen zeigen, wie sie Gott erleben können. Ich mache das, weil ich habe begonnen, laut mit Menschen zu beten, weil die dann, es nützt ihnen nichts, wenn ich es immer still und heimlich tue und nach 50 Jahren sagen sie, ah, du hast immer gebetet. Ach, nee, die müssen das merken, damit sie merken, sie können auch beten. Sie wollen Glauben erfahren. Wissen ist nicht mehr so ein Ding. Also man muss sie nicht überzeugen. Ich habe schon tausende Menschen gesehen, die ihr Leben Jesus übergeben haben, aber ich würde keinen einzigen von denen wissen, der gesagt hat, Bobby, deine Argumente haben mich überzeugt. Es waren immer Leute, die gesagt haben, ich habe was gespürt. Irgendwas in meinem Herzen hat angeklungen. ich sage das so, wir sind in einem iPhone-Zeitalter, oder? Ich habe ein iPhone und mein Papa konnte noch alles auseinanderschrauben. Der konnte einen Mofa auseinanderschrauben, zusammensetzen. Mich interessiert das gar nicht. Ich hatte noch nie die Idee, dieses Teil auseinanderzuschrauben. Es muss funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann kaufe ich mir ein neues. Ich bin postmodern. Obwohl ich ein bisschen, ich bin eigentlich zu alt, um postmodern zu sein, aber habe mich auch schon geprägt. Ich tick so. Es ist mir furzegal, wie das Teil funktioniert. Interessiert mich null. Ich will, dass es funktioniert. So gehen Menschen heute an den Glauben ran. Es ist ihnen egal, wie das mit Kirche und Religion und Glaube ist. Wenn Glaube in ihrem Leben funktioniert und ihre Ehe stabilisiert oder wenn sie erleben, dass Gott real ist, dann glauben sie. Das Problem ist, dass sie auch alles andere auch noch glauben, dass sie irgendwo erlebt haben und dann machen sie so einen Mix. Das ist auch wieder die iPhone-iPad-Generation. Die laden sich Apps runter und was nicht passt, wird gelöscht. Früher bei Billy Graham, da hat einer gesagt, ich komme zurück zu Jesus und dann war er schon kirchlich sozialisiert und hat gewusst, wie sich verhalten. Weil er war ja irgendwie so halb in der Kirche noch drin, war einfach ein Sünder, der ist davongelaufen, so der verlorene Sohn. Was wir jetzt haben, sind aber verlorene Söhne von verlorenen Söhnen. Die sind da draußen zur Welt gekommen. Die Elterngeneration hat sich aus der Kirche gelöst und die wissen gar nicht mehr, dass dein Vater ist, der sie liebt. Also du kannst nicht sagen, komm zurück. Du hast Sünde. Sie sagen, was ist Sünde? Und wohin zurück? Also du meinst Kirche? Ich glaube, da ist eine im Dorf. Aber was hat die mit Glauben zu tun? Also irgendwie das ist so der Ruf der Postmodernen. Und sie laden sich Dinge runter, die ihnen Sinn machen. Jesus laden sich alle runter. Jesus ist positiv. Total positiv. Jesus wird runtergeladen. So als App aufs iPhone oder aufs iPad. Dann haben sie gemerkt, mit Jesus haben sie aber automatisch, gibt ja manchmal im Internet, wenn man was kauft, dass was anderes auch gedownloadet wird, haben sie automatisch die App Church runtergeladen, Kirche. Dann merken sie, oh, was macht denn die App da drauf? Die kann man einfach wieder weglöschen. So glauben die Menschen heute. Und dann laden sie die Gnade Gottes runter, die Vergebung Gottes, die Liebe Gottes, alles wird runtergeladen. Und dann kommen sie plötzlich zum Punkt, wo Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen. Und merken, oh, was macht die auf meinem iPhone? Nö. Und dann lädt man den einzigen Weg, den löscht man wieder. So funktioniert der Mensch. Und das ist nicht, wir müssen Menschen nicht verurteilen, die so ticken. Was wir müssen, ist Menschen in die Gegenwart von Jesus führen. Und er wird mit ihnen einen ganz, ganz langen Weg gehen, Prozesse machen. Die sind vielleicht heute länger als früher, weil der Mensch so weit von Gott entfernt ist, dass es ganz viel braucht, um Verhaltensweisen zu ändern. Und wir als Kirchen haben den Auftrag, diese Menschen mit offenen Armen, und da möchte ich wirklich ein Statement machen, wir haben den Auftrag, diese Menschen mit offenen Armen willkommen zu heißen und ihnen nicht vorzuschreiben, wie schnell sie sich verändern müssen. Was wir immer noch machen, ist reflexartig die Arme hochzureißen, wenn Menschen kommen, die nicht reinpassen. Wenn da jemand kommt und sagt, ich bin homosexuell, dann sagt man, oh, in meiner Kirche ist das, glaube ich, nicht okay, also bleib lieber draußen. Man sagt es nicht offiziell, aber oft wird es so gelebt. Und was Jesus tut, ist diese Menschen mit offenen Armen willkommen heißen. Und er ist es, der dann nochmal sagt, und jetzt ist irgendwo das nicht mehr okay und das nicht mehr okay. Aber du und ich, wir sind genau gleich Sünder wie alle anderen. Es geht nicht darum, was wir tun. Wir alle sitzen im selben Boot. Und wir sollten mit ihnen, diesen Menschen, genau gleich gnädig sein, wie Gott mit uns gnädig ist. Er sagt, so wie ihr ihnen vergebt, werde ich euch vergeben. Also bitte vergebt so viel ihr könnt, oder? Seid großzügig und gnädig. Und Jesus wird dann mit Menschen einen Weg machen und vielleicht in 20 Jahren sagen, okay, jetzt lege ich da mal den Finger drauf, weil das ist nicht mehr okay. Ist das angekommen? Vielleicht seht ihr das anders. Aber es ist mir wichtig, dass wir als Kirchen wieder offene Arme kriegen für Menschen, die eigentlich eine Sehnsucht nach Gott haben. Dass wir nicht verurteilend gesetzlich sind, sondern dass wir liebend hereinnehmend sind, hineinreißend sind, damit Menschen Jesus begegnen können. Ich habe eine junge Frau gehabt, die ist nach einem Event zu mir gekommen, hat geweint und hat gesagt, Poppy, ich bin lesbisch. Ich habe Beziehungen mit Frauen. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass es falsch ist. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich, weil ich lesbisch bin, hat mich die Kirche aus der Kirche geworfen. Und mit der Kirche habe ich Gott verloren. Und ich bin jetzt da in diesen Event reingeplatzt. Ich wollte das gar nicht. Und mein Herz sagt mir, ich brauche Jesus. Ich will diesen Jesus. Ich bin aber nicht bereit, mit diesem Lesbischen aufzuhören, weil ich das Gefühl habe, das ist okay. Und dann spult sich in mir der Film ab. Was muss ich jetzt sagen? Was soll ich sagen? Was ist theologisch richtig und alles? Es ist gar nicht die Frage. da in dieser Sekunde hat Jesus zu mir geredet durch die Frau, die Ehebrecherin, und Menschen bringen sie zu Jesus und Jesus sagt, nein, nicht Steine werfen, werft jetzt nicht Steine. Und er ist es, der dann sagt, jetzt geh und sündige nicht mehr. Und ich habe gemerkt, wie Jesus mir sagt, es ist nicht mein Auftrag, den Menschen zu sagen, was Sünde ist und was sie tun sollen oder nicht. Mein Auftrag, vielleicht ist es auch nur für mich persönlich und für dich geht was anderes, mein Auftrag als Bobby ist es, diese Menschen zu meinem Jesus zu bringen. Und er wird mit denen weiter unterwegs sein. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirchen wieder diese Sicht bekommen, dass wir Menschen zu diesem Jesus bringen. Und er wird mit diesen Menschen unterwegs sein. Großzügig und geradlinig aber auch. Genau wie er auch mit mir großzügig ist und geradlinig. Oder? Das ist eigentlich Liebe. Die ganze Welt schreit im Moment nach Toleranz. Das ist das höchste Wort überhaupt, das man im Moment irgendwie generieren kann, wenn es um Religion geht. Toleranz. Was für ein Schwachsinn. Liebe hat doch nichts mit Toleranz zu tun. Oder nur einseitig zumindest. Wenn ich meine Kinder tolerant erziehe, sage ich, super, hast du ihren Zahn ausgehauen, alles okay, toll gemacht, hau ruhig nochmal zu, wir sind ja tolerant in der Familie. Nein, ich toleriere, wenn Dinge geschehen, die nicht okay sind, ich toleriere es, aber ich bin auch klar und sage, stopp hier nicht weiter. Liebe hat immer mit einer Großzügigkeit, mit Vergebung zu tun, aber auch mit Klarheit, das hat Gott gelebt. Wenn man Eltern ist, weiß man das. Anti-autoritäre Erziehung versagt, aber wir machen es in der Religion so, anti-autoritär, jeder soll, was er will. Funktioniert überhaupt nicht. Gott ist klar und sagt, so vergebe ich großzügig, in einer unglaublich Großzügigkeit und so sage ich klar, was nicht gut ist. Unser Problem ist mehr, dass wir uns sehr auf der, ich sage, was nicht gut ist, Seite bewegen. Wir als Christen müssten mal die Liebe-Seite lernen, oder? Die Großzügigkeit. Und dann dürfen wir uns mal darum kümmern, was wir den anderen sagen sollen, was sie tun sollen oder nicht. Und ich glaube, das kommt dann ziemlich spät, vielleicht im Himmel dann. Kümmern wir uns mal um die großzügige Liebe, damit Menschen in dieser Liebe diesen wunderbaren Jesus erkennen. Zurück zur Evangelisation. Seid ihr noch da? Sehr gut, schön. Schön, dass ihr da seid. Also, wenn dich jemand fragt, warum glaubst du? Was sagst du dann? Überleg mal kurz. Was ist deine Antwort, wenn dich jemand fragt, warum glaubst du an Gott? Im 1. Petrus heißt es, seid jederzeit bereit. Kannst du mir den geben auf die Leinwand? Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Unser Problem, ich glaube, unser Problem als Christen in Europa ist, dass wir nicht mehr bereit sind, Auskunft zu geben. Ich höre ständig, wo ich herumgehe, Leute, die sagen, oh, die Menschen wollen nichts von Jesus wissen, all diese Sachen. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Ich sehe ja eine Jugend, ich war in Aidlingen, 10.000 Junge, die strömen dahin, weil sie eine Sehnsucht nach Gott haben. Die Sehnsucht ist nach wie vor da und das ist so, weil Gott die in unser Herz hineingepflanzt hat. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach diesem Gott, er weiß nur nicht oft nicht, wo er suchen soll. Unser Problem als Christen ist, dass wir nicht mehr fähig sind, etwas zu sagen. Wir stammeln was von Friede Fürst und es ist eben so, ich glaube, weil, also man, da ist ja so ein Gott, der hat, also ich meine, das hat, ist krass, ja, oder? Oder eben, das kommt immer, das ist fromme Worte, das sind Worthülsen. Die haben mir im Gottesdienst gelernt, Jesus ist halt so der Friedefürst, weißt du? Also ich meine, also ist nur krass, das ist mit Friedefürst, weil er ist, ja, ist auch mein Retter und so, weißt du, richtig gerettet, ja. Irgend solches Gestammel höre ich von Christen. Und dann sage ich, ja, würde mich jetzt auch nicht gerade reizen, da einzutauchen in so ein Friedefürst-Retter-Dings. Ich verstehe nicht mal, was du sagst und ich bin Christ. Oder? Ich kenne ja eigentlich diese Worte alle. Und ich habe mir angeeignet, zwei Geschichten zu erzählen. Und das möchte ich euch mitgeben. Lernt wirklich, wie wieder in der Schule, lernt zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist eure persönliche Geschichte. Was hast du mit Gott erlebt? Wisst ihr, Geschichten haben Power. Ihr merkt es vielleicht, wenn ihr mir ein paar Mal zuhört beim Predigen, ich erzähle eigentlich permanent nur Geschichten. Meine ganzen Predigten sind aufgebaut durch Geschichten. Und dann gibt es dann Leute, die kommen und sagen, ja, so, Herr Boppart, das ist jetzt nicht so theologisch, oder? Sie müssen schon mal ein bisschen mehr Tiefe bringen, ja? Dann sage ich, überall ist mehr Tiefe, aber niemand versteht's. Lass uns einmal Geschichten erzählen, die wir verstehen. Der Mensch versteht Geschichten, der Mensch liebt Geschichten. Das beginnt mit meinen kleinen Kindern, die wollen jeden Abend eine Geschichte hören. Und die wollen, dass die nie endet. Sie ist immer zu kurz, egal wie lange ich erzähle. Sie lieben Geschichten. Und das Problem ist, dass man euch, die ihr jetzt ein bisschen älter seid, eingeredet habt, dass ihr Geschichten nicht mehr mögen dürft. Aber sind wir mal ehrlich, von Theologie haben wir keine Ahnung. Das Einzige, was wir verstehen, sind simple Geschichten. Ist einfach so. Wenn einer seine Lebensgeschichte erzählt, wie heute Morgen Franziska, dann verstehen wir die transformatorische Kraft von Jesus. Wenn ich aber, euch aber erzähle, lang und breit theologisch, also im Griechischen ist es eben noch so, dass das Wort für irgendwas und das steht für Transformation und deshalb ist es für dich wichtig, denkst du, oh, boah, wow, ich will mal gern nach Griechenland in die Ferien. Ne? So geht's mir. Und nichts gegen Exegese und all diese Sachen, oder? Versteht mich richtig. Aber ich glaube, in Geschichten liegt eine Power, weil Gott da eine Power reingelegt hat. Jesus, wie hat Jesus theologisch Predigt aufgebaut? Eine Geschichte am anderen. Er hat ständig Geschichten erzählt. Er war Trudi Gerster in Person. Er hat einfach, kennt ihr Trudi Gerster? Ihr seid Deutsche, tut mir leid. Das ist die Geschichtenerzählerin der Schweiz. Kennt jeder in der Schweiz. Postmoderne kennen sie nicht mehr. Das, in meinem Alter hat man die, vergesst es wieder. Jesus hat Geschichten erzählt. Bleibt bei dem. Bleibt bei der Sache. Ja. Jesus hat Geschichten erzählt. Und Geschichten haben eine unglaubliche Kraft. Also mich begeistert die Story von Nathan und David. Oder David, der König, hat Dinge getan, die waren nicht gut. Genau gleich wie du auch. Er hat es auch gemacht. Er hat einfach vielleicht Sachen gemacht, die du nicht machst und deshalb findest du ihn schlimmer. Aber er würde vielleicht dich schlimm finden, weil du Sachen tust, die er nicht tut. Jedenfalls, David hat Dinge getan, die nicht so okay sind, christlich gesehen. Auch für deine Kirche nicht. Ja. Und er hat da Kind gezeugt und Männer umgebracht. Eigentlich, das ist in den meisten Kirchen nicht okay. Ja. Und da steht dieser David. Und da kommt Gott und sagt, so, jetzt Schlussstrich. Und da sagt dem Propheten Nathan, geh zu David und weise David zurecht. Das ist kein cooler Auftrag. Prophet sein ist alles andere als toll. Man pinkelt jemanden ans Bein und es wird zurückgepinkelt. Es ist nicht toll. Jona ist deshalb geflohen, oder? Und nachher hatte der ganzen Stadt irgendwie dieses dramatische, was wird mit euch geschehen, gepredigt. Und am Schluss hat Gott die Stadt versöhnt und Jona war wirklich hässig, also wütend. Gott, jedes Mal, ich wusste, dass du sie wieder versöhnst. So sind wir Menschen, oder? Und der Prophet Nathan hat jetzt diese dumme Aufgabe und muss diesem David, dem König David, erzählen, was er schlecht macht. Er weiß genau, wenn ich ungefragt zum König David komme, der kann mich gerade einen Kopf kürzer machen. Also das, du darfst nicht einfach nur einfach so zum König, oder? Und dann ihm noch was nicht Nettes erzählen. Ganz, ganz, ganz uncool. Also wirklich, das steht vielleicht einfach tot drauf, wenn ich ihm sowas sage. Und trotzdem, weiß er, Gott hat es mir gesagt. Und was macht Nathan? Er erzählt eine Geschichte, der schlaue Fuchs. Er erzählt eine Geschichte. Müsst ihr mal nachlesen, 2. Samuel, ich glaube 17 oder so, ich kenne die Zahlen nicht so gut, 2. Samuel, irgendwo da steht's. Und da kommt er zu David und er legt einfach los. Ich stelle mir vor, der war nervös, hat vielleicht nicht mehr so, oh Majestät, und irgendwas einfach, König David, also da. Und dann legt er einfach los und erzählt eine Geschichte von Schäfchen. Da war mal ein reicher Mann, der hatte viele Schafe. König David war schon leicht irritiert, so, okay. Und da war ein armer Mann, der hat nur ein Schaf, aber der hat es gern gehabt, wie seine eigene Tochter hat er sein einziges Schaf gern gehabt. Und ich verstehe das, ich war da in Äthiopien und Uganda, wo Menschen wirklich nur eine Ziege haben. Nimmst du ihnen die Ziege weg, ist Lebensunterhalt futsch. Haben sie die Ziege, haben sie die Chance, diese noch zu schlachten und zu essen oder die Milch da zu verkaufen, die sie gibt und so weiter. Also Ziege ist wichtig, eine Ziege ist wichtig. Und dieser reiche Mann kriegt einen Gast und sagt, meine Schäfchen, meine 1000 sind mir irgendwie zu schade. Komm, ich nehme das dem Armen weg, ich kann's ja. Nimmt dem Armen das einzige Schäfchen, sein Leben, nimmt er ihm weg und schlachtet es und gibt es einen Gast. König David, was sollen wir tun? Wisst ihr, wie David reagiert hat? Er hat sich aufgeregt. Er ist aufgebraust. Er hat gesagt, was ist das für ein Mann, der sowas tut? Sterben muss er, töten. Also, König David. Und dann hat Nathan gesagt, du bist der Mann. Und dann hat David Psalm 51 geschrieben, vergib mir Gott, ich verstehe es, reinige mein Herz. Ist das nicht cool? Er erzählt eine Kindergeschichte vor dem großen König David und der versteht, was er falsch macht und ändert sein Leben. Warum hat er diese Geschichte verstanden? Weil Gott zu ihm spricht? Ja? Ist immer wichtig, dass Gott dann auch durch die Geschichte redet? Ich sag's euch. Sie war emotional, also bei emotionalen Geschichten geht mal rein. Aber das Coole ist auch, es war eine Geschichte, die nur David so verstehen konnte. Was war der erste Beruf von David? Schafhirte. Also Nathan war ein schlauer Fuchs. Das ist doch kein Zufall, dass er Schäfchengeschichten erzählt. Er kann auch kommen und sagen, da war ein Förster, der hatte 1000 Bäume. Er wollte aber eine Bratwurst grillieren, weil gerade irgendwie Oko war und ein paar Würste gebraut wurden. Und da hat er sich gedacht, das ist schade, jetzt so einen Baum umzutun von meinen schönen Bäumen. Ich nehme den einzigen Baum von meinem Nachbarn. Ist nur eine hässliche Zwergtanne, aber genau die lege ich um. Und dann nimmt er die und David, was soll ich tun? Und David sagt, ich verstehe die nicht, ich verstehe die Geschichte nicht. Das ist eine hässliche Zwergtanne, mach die weg. Würde ich auch so machen. Nee, er nimmt Schafe. David hat sein Leben damit verbracht, Schafe gegen Löwen, gegen Bären zu verteidigen. Und da kommt ein böser Mann und nimmt das Schaf weg. Und David sagt, was für ein böser Mann, tötet ihn. Versteht ihr, Geschichten haben Power. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, es war ein ziemlich langer Anfahrtsweg, wo wir hin wollten. Du hast eine Geschichte. What's your story? Was ist deine Geschichte? Oder du regst dich vielleicht immer noch auf, wie Gott das alles zugelassen hat, wie Gott mit dir komisch gelaufen ist im Leben. Aber es ist deine einzigartige Geschichte. Und ich glaube, wir Christen, wir haben verpeilt, dass das kein Zufall ist, dass du genau diese Geschichte hast. Und wir müssen lernen, diese Geschichte den Menschen zu erzählen. Das heißt, wenn dich jemand fragt, Markus, Benjamin, warum glaubst du, dann erzählst du nicht was Abstraktes, was du mal irgendwo in der Sonntagsschule gehört hast, sondern du erzählst deine Geschichte. Du erzählst, warum du an diesen Jesus glaubst. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du dich hinknien und Gott beten, dass er dir Begegnungen schenkt mit ihm. Es gibt irgendwo in deinem Leben, wenn du hier bist und an Gott glaubst, einen Punkt, mindestens einen, wo du gesagt hast, ich glaube an dich, Gott. Und die Frage ist, warum? Der postmoderne Mensch will nicht wissen, er will erfahren. Und wenn er deine Erfahrung hört, die du mit Gott gemacht hast, dann wird er verstehen. Und ich habe viele solche Geschichten in meinem Leben. Und die erzähle ich dann, wenn mich einer fragt, Poppy, glaube, also warum glaubst du? Dann mache ich nichts Abstraktes, dann muss es zack machen und dann komme ich mit meiner Geschichte. Das können verschiedene Sachen sein, aber ich komme dann zum Beispiel, kürzlich hatte ich ein riesiges Problem. Also ich habe das eigentlich immer noch, ich habe im Auto gebetet und ich habe gesagt, Gott, das nervt mich. Seit 3 Jahren bin ich in diesem Problem drin, mit einem Projekt, das nicht weiterkommt. Was soll ich tun? Gib mir irgendein Zeichen, dass ich weiß, dass irgendwas gut kommt mit dem. Und kein Witz, 3 Sekunden später fahre ich auf einen riesigen Regenbogen zu. Und ihr denkt vielleicht, ja, Zufall, aber zu mir hat das in diesem Moment geredet. Ich wurde innerlich gerade ruhig und habe gewusst, Gott, ich weiß, das Problem ist noch nicht gelöst, aber ich weiß jetzt, dass es gut kommt. Der Regenbogen ist für mich das Zeichen und es kommt alles gut, alles wird gut. Und das ist eine Geschichte, die kann ich erzählen. Und jemand sagt, oh, ja, also irgendwie redest du mir. Cool, dass du das erlebt hast. Viele Menschen, die sagen, sie glauben nicht an Gott, haben solche Geschichten. Müsst ihr mal fragen, was sie mit Gott erlebt haben. Sie würden sagen, habe ich nicht, aber meine Großmutter hat mal einen Engel gesehen. Irgendwas kommt immer, weil Gott eine Sehnsucht hat, Menschen zu begegnen. Und du musst ihnen deine Geschichte erzählen. Meine Frage an dich deshalb ist, was ist deine Geschichte? Und jetzt sind wir im praktischen Teil. Ich möchte, dass ihr euch mal kurz zum Nachbar wendet und der Person eure Geschichte erzählt. Und das muss nicht eure Lebensgeschichte sein. Früher war ich in den Drogen, ich hatte auch unglaublich chronischen Durchfall und dann ist Jesus gekommen und seither habe ich nur noch Durchfall, aber Drogen sind weg. Es muss nicht sowas sein. Es kann was ganz Kleines sein. Ich habe da mal gebetet und dann ist die Sonne aufgegangen und ich habe gemerkt, Gott liebt mich. Das ist verständlich, das verstehe ich. Alles andere verstehe ich nicht. Also was ist deine Geschichte? Der Aufbau ist immer einfach, es hat immer ein Vorher und ein Nachher und eine Gottesbegegnung in der Mitte. Das kann ein Gebet sein, es kann irgend sogar eine Bekehrungsstory sein, aber es ist immer Vorher und Nachher. Die Menschen müssen sehen, was Jesus in deinem Leben verändert hat. Wenn du nicht weißt, was Jesus in deinem Leben verändert hat, dann würde ich mal danach suchen. Also das ist das, was Jesus tut, er macht einen Prozess mit uns. Also kurz zueinander drehen und sagt, das kann eine Geschichte von einer Minute sein, früher war ich so, habe da Jesus erlebt, jetzt bin ich so. Oder letzte Woche war das, da habe ich gebetet und dann ist das geschehen. Und bitte, los. Wenn ich längere Seminare habe, mache ich manchmal so Kugellager, das heißt 3 oder 4 oder 5 Personen stehen in einem Kreis gegen außen gedreht mit dem Gesicht und zu jeder Person stellt sich noch jemand hin und dann macht man genau das, man erzählt, was man erlebt hat, man hört eine Geschichte und dann dreht man einmal den äußeren Kreis und es ist eine neue Person da und man erzählt, was man erlebt hat und hört eine Geschichte und dann dreht man, so kann man die eigene Geschichte üben, sie wird immer besser jedes Mal und der andere erzählt dir was und also ich meine im guten Sinn besser, es ist besser erzählt. Und nicht Sachen dazu erfunden. Ja? Und dann hört man aber 5 verschiedene Geschichten und jedes Mal sagen die Leute, ich bin so ermutigt durch das, was ich gehört habe. Leute, wenn ihr was mitnehmt aus dem Seminar, dann, dass ihr eure Geschichte erzählen müsst. Erzählt sie. Wenn ihr eure Geschichte erzählt, nee, umgekehrt, wenn ihr sie nicht erzählt, dann erzählt sie niemand. Ich werde eure Geschichte nicht erzählen, weil ich kenne sie nicht. Erzählt eure Geschichte. Sie ist von Gott geschenkt. Egal wie krumm und schräg und komisch sie ist, aber es gibt einen Punkt. Ihr sitzt da, weil ihr Jesus irgendwo erlebt habt, nehme ich an. Und das müsst ihr den Menschen zeigen. Die Veränderung von Jesus in euch. Und das ist das, wonach sich die Gesellschaft sehnt. Und dann sind wir zutiefst in der Evangelisation drin. Und wenn sie dann fragen, was muss ich tun, dann sind wir bei der zweiten Geschichte, nämlich bei der Geschichte von Jesus. Kannst du mir die 4 Punkte zeigen? Wir haben die in Deutschland, Österreich, Schweiz aufgesetzt. Ich habe das immer bei mir, weil ich wirklich manchmal dann, damit ich nicht stammel oder irgendwas, zeige ich die. Das hat einer in der Schweiz in 10 Hauswände reingekerchert. Es kam dann in die Zeitung und die Zeitung hat gesagt, was für eine Schweinerei, das darf man nicht. Hat aber in der Zeitung jeden einzelnen Punkt erklärt. Diese Symbole in Wandkirchen ist in der Schweiz verboten. Die haben gekerchert, dass da ein Gott ist, der die Menschen liebt, dass sie gesündigt haben. Das sind die Symbole, oder? Gott liebt dich, du hast gesündigt, Jesus starb für dich. Willst du mit Jesus leben? Sind einfach die 4 Symbole, fertig. Und das ist immer, wenn mich jemand fragt, was tut denn Jesus für mich? Um was geht es bei der Bibel, sage ich, die Kurzfassung der Bibel. Das ist ein Gott, der hat die Menschen geliebt, unglaublich, auch dich. Da ist Sünde, die trennt dich von diesem wunderbaren Gott, von dieser Liebe. Das wäre dramatisch, wäre nicht Jesus für dich gestorben, hätte für dich bezahlt und du könntest wieder in diese Versöhnung und Beziehung mit Gott hineinkommen. 4. Willst du mit Jesus leben? Es ist super simpel. Und das erkläre ich den Leuten, sie können ja oder nein sagen. Und ich sage immer, das sind die 2 Geschichten, die wir kennen müssen. Die eine Geschichte ist meine Geschichte oder meine Geschichten, das sind ja mehrere. Und die zweite ist, warum ist Jesus für mich gestorben? Was hat das mit der Bibel auf sich? Und das ist cool, das inspiriert, kannst du die Bilder mal zeigen. Ganz viele Leute, also eben die eine hat es in die Wand gekerchert, das andere war noch, kannst du mal den nächste zeigen? Ich weiß gar nicht mehr, was alles ist. Einer hat es tätowiert. Also nicht, dass ihr das machen müsst, aber es ist eine radikale Art und Weise, das Evangelium immer bei sich zu haben. Ich habe gesagt, cool, hast du das gezeichnet? Er hat gesagt, das ist nicht gezeichnet. Er hat es tätowiert. Das ist mein Office. Wir haben es dort auf die Fenster groß drauf gemacht. Das ist so ein Durchblickkleber. Von innen sieht man nichts, von außen sieht man die Symbole. Und da oben seht ihr die Eisenbahnbrücke. Mein Kommunikationschef hat ausgerechnet, dass da die SBB, unser Zugsystem, jeden Tag 30.000 Leute vorbeitransportiert. Und weil es eine Kurve ist auf der Brücke, müssen die ganz langsam fahren. Und deshalb haben wir diesen 30.000 Personen haben wir das ermöglicht. Es ist ganz simpel. Hast du noch mehr? da hat einer für den Rotary Club, dieser große Club da, kennt ihr auch in Deutschland, Rotary Club, die machen immer so Zeichenwettbewerbe zum Thema Frieden. Und da hat einer ein Friedensplakat gemalt, das hat gewonnen letztes Jahr. Ich sage nicht mehr. Habt ihr es aber gesehen am Arm? Oder die vier Punkte, niemand weiß das, wir wissen es. Ist auf dem Friedensplakat, der hat es auch tätowiert. Der hat sein Leben, durch die vier Punkte hat er Jesus begriffen, hat sein Leben so Jesus übergeben und hat gesagt, das muss ich mir gleich an den Arm machen. Leute, ich spreche hier jetzt nicht für Tattoos, einfach damit ihr es wisst, aber es macht was mit Leuten. Und ich habe noch was, glaube ich. Ah ja, das ist die Insel, die wahrscheinlich am weitesten weg ist, von der Schweiz, Jap, irgendwo Mikronesien, also wirklich am anderen Ende von der Welt, mitten irgendwo, nur Wasser rundherum. Und da ist einer hingegangen und hat, man sieht es nicht, die haben alle das Armband an, die haben alle Jesus kennengelernt und sind jetzt auf Jap unterwegs, die ersten Einheimischen, nicht die ersten, aber die ersten jungen einheimischen Missionare, die jetzt da mit die vier Punkte von Jesus erzählen. Ich finde das cool, oder? Wir müssen zwei Sachen kennen, nämlich unsere Geschichte und diese vier Punkte. Wir müssen sie nicht wortwörtlich kennen, aber ich erzähle immer von dem Gott der Liebe, von Sünde, die uns trennt, von Jesus, der uns wiederherstellt, mit dem ersten Punkt, nämlich dem Gott der Liebe. Und dann die Frage, was macht es mit dir? Was tut es mit dir? Das ist das Evangelium. Es ist nicht Evangelium, wenn ich mit meinem Sekundarlehrer damals über Abtreibung gestreitet habe. Das ist nicht Evangelium. Das sind Werte und alle Sachen, die vielleicht auch wichtig sind. Aber Evangelium ist, den Menschen zu erzählen, warum Jesus für gestorben ist und warum das für uns wichtig ist. Was mich fasziniert, ist My Story. Jetzt müsst ihr euch festhalten, Leute. My Story, wir haben ein Portal gemacht, das heißt mystory.me. Habe ich auch ein Slide dabei, irgendwo findest du den. Mystory.me heißt der. Das ist ein Portal, da könnt ihr einen Code haben, wenn ihr wollt. Und da kann man seine Geschichte drauf tun. Also oben ist ein Video, kann man draufklicken, das ist meins, Jenins, GR, Schweiz, da wohne ich, Andreas Boppard, Gott tut Wunder. Ich habe einfach diese Story da draufgeladen. Ich habe sie in Englisch noch drauf gemacht und ich habe sie noch in Französisch drauf getan. Und jetzt kann ich irgendwo auf der Welt, kann jede 5-Sekunden-Begegnung kann zu einem 2-Stunden-Gespräch werden. Weil jetzt kann ich einfach, wenn ich jemanden in den Zug treffe, dann erzähle ich, meistens reden wir über Campus für Christus, was ist das, Missionswerk, oh, ist Mission nicht schlimm und blöd. Und sage ich, nein, jeder missioniert, Coca-Cola missioniert, alle wollen missionieren. Wir schlagen ja niemanden mit Keule oder wir zwingen niemanden. Was wir machen ist, wir reden von einem lieben Gott und das ist die beste Botschaft, bin ich überzeugt. Die ist besser als Coca-Cola, also missioniere ich nicht mit Coca-Cola, sondern mit der Liebe Gottes. Ist das okay? Ja, ist okay. Also das ist immer so der Hergangsweg. Und dann frage ich, meistens heißt es, oh, ich muss hier aussteigen. Und ich komme nie zu dem Punkt, was wäre eigentlich Gott mit dir? Meistens erzählen sie, ja, meine Großmutter war auch mal noch in der Kirche. Ja, ich fand es eigentlich, also ich hab mit Kirche und Gott nichts am Hut. Oder ist immer dasselbe. Und dann habe ich meine Kärtchen im Portemonnaie. Ihr kennt das nicht, Geldbeutel. Brieftasche. Ja, immer. Wir haben alles Französisch, oder? Bürgersteig, sagt ihr, bei uns ist Trottoir. Oder ein Perron, ist ein Bahnsteig. Ich muss immer so umdenken. Also, in meinem Geldbeutel habe ich dann meine Karte und sage, hey, warte noch kurz. Das ist übrigens meine Geschichte mit Gott. Bitte guck sie dir zu Hause an. Schreib mir. Interessiert mich, was du denkst. Schwapp, weg waren 15 Sekunden. Und die liest das zu Hause, hört sich die Story an und sie schreibt mir, oh wow, ich bin gerade bewegt. Ich habe deine Geschichte gehört, was Gott in deinem Leben tut oder getan hat. Ich wünschte mir, bei mir wäre es auch so. Und dann kommt die ganze Ladung von, bei mir ist das passiert und das und das und das. Kannst du für mich beten oder was auch immer. Einfach ein simples Portal und ich kann Gespräche verlängern. Ist das nicht cool? Ja, danke. Ja, Benjamin, Markus, findet ihr es cool? Ihr findet es cool. Sehr gut. Es ist wirklich ganz, ganz cool. Ich habe da Gespräche mit meiner Ergotherapeutin, die hat mir da irgendeinen Finger da gemacht. Ja, beim Volleyball habe ich den irgendwie ausgekugelt ein paar Mal. Und dann hat sie von Engeln erzählt plötzlich. Und habe gesagt, hey, ich bin auch in diesem Metier tätig. Und habe ihr meine Karte gegeben. Und am gleichen Abend hat sie geschrieben, hey, total bewegt gerade. Und manchmal geschieht nicht mehr, aber ich kann mit Menschen über Gott reden durch diese Karte. Französisch ein Portal, Top Chrétien, ein großes christliches Portal, hat meine Geschichte entdeckt auf Französisch, hat es gepostet. Und dann sieht man die Dimension, die wir haben. Innerhalb von einer Stunde haben 700 Menschen dieses Video geliked. innerhalb von einer Stunde haben 130 Menschen es weitergeteilt. Wenn die alle nur 300 Freunde im Freundeskreis haben, hätten 39.000 Leute das sehen können innerhalb von einer Stunde. Innerhalb von einer Stunde haben wir 180 Menschen zurückgeschrieben. Auf Französisch. Ich bin dann hingesessen und habe mit Google Translator zurückgeschrieben. Mach das nicht, aber ich hatte keine andere Wahl. Ein paar ganz wichtige Statements habe ich meinem französischen Team gegeben und die haben sie übersetzt und haben denen geantwortet in meinem Namen. Aber ich finde es so cool, dass es möglich ist, zu evangelisieren auf eine Art, wie es mir wohl ist. Ich war nie der, der Traktate in der Hosentasche hatte und verteilt hat. Aber ich habe da, da ist dann mein Gesicht vorne drauf. Das Portal ist cool, da kann man einfach Karten drucken. Also man kann einfach einen Knopf drucken und sagen, diese Karten will ich, kriegt man sie nach Hause geschickt, zahlt ein paar Euro und hat die Karten zu Hause. Es ist super cool. Man kann es liken auf Facebook, man kann es teilen und so weiter. Und die Menschen sehen auf dem Portal noch andere Stories. Und ich merke, das ist meine Art, wie ich evangelisieren kann. Ich habe den Mut, jemandem zu sagen, hey, das ist meine Geschichte. Würde mich interessieren, was du darüber denkst. Das schaffe ich. Und die Frage ist, was ist deine Art, wie du Freude hast, Menschen von diesem wunderbaren Jesus zu erzählen? Bitte schweig nicht. Oder es ist einfach schade, wenn wir unser Leben verleben und Menschen nicht mit hineinnehmen in das Wunderbare, was wir entdeckt haben. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen. Ich erzähle gerne Geschichte, habe ich das schon mal gesagt? Ich war in Ungarn. Wir haben eine Arbeit bei Campus unter klassischen Musikern, die heißt Crescendo. Falls ihr klassische Musiker seid und falls ihr gut seid, nachher zu mir kommen. Da haben wir klassische Musiker aus der ganzen Welt, etwa 50 Nationen sammeln wir die. Das sind wirklich super Talente und die schulen wir. 50% sind gläubig, 50% nicht, aber das sind alles so schon fast spirituelle Leute, weil die klassische Musik machen in einer Dimension, wie ich sie nicht verstehe. Da bin ich zu dumm für. Aber die verstehen es und da hat es dann irgendwann so einen spirituellen Gebetsraum. Und da ist eine Frau, die war nicht gläubig, die hat so ein riesiges Lied hat sie auswendig gelernt und nicht auswendig, aber gespielt da ab Blatt. Die müssen ja nicht auswendig, die können ja die Noten lesen. Ja. Die hat das gespielt und das war ein Lied über die Wiederkunft von Christi. Viele dieser Lieder sind ja sehr, sehr fromm auch. Und die hat das gespielt und während sie das selber vorgetragen hat, wurde sie so von Gott bewegt, dass sie rausgerannt ist nach der Vorstellung in den Gebetsraum und ihr Leben Jesus übergeben hat. Und es ist cool, was da passiert. Das ist einfach eine evangelistische Arbeit unter klassischen Künstlern. Und ich war da, um das mal anzuschauen, weil ich bin jetzt Chef von dem, also ich habe einen Chef, der das macht, aber ich bin irgendwie als Campus da verantwortlich und ich habe keine Ahnung von dem. Und da war ich da und ich habe mich da beriesen lassen, 3 Tage lang mit klassischer Musik irgendwo im Outback von Ungarn. Dann war ich irgendwann total kaputt und habe mir gesagt, jetzt gehe ich mal ins Zimmer. Eine Stunde Zimmer nach 2,5 Tagen klassischer Musik habe ich mir verdient, oder? Ich gehe da Richtung Zimmer. Und plötzlich kommt wirklich, kein Witz, ein Wort an mein Ohr. Und dort spricht niemand Deutsch, aber ein Wort kommt an mein Ohr und das war Zettel. Und ich habe gerade gemerkt, das war Deutsch. Zuerst habe ich mir noch eingeredet, da hat wahrscheinlich jemand auf Ungarisch irgendwie Schnürsenkel gesagt oder so. Aber es war Zettel, ganz klar. Und ich habe dann gedacht, da klingt manchmal, so redet Gott zu mir, oder? Irgendwie klingt was bei mir an, das ist wieder das Thema mit Heiliger Geist. Und ich merke, Gott, er will, dass ich jetzt diese Person suche, die Zettel gesagt hat. Und ich sage dann aber Zimmer. Weil ich wollte nicht zum Zettel, ich wollte zum Zimmer. Und ich habe es mir verdient, oder? Habe ich es mir verdient? Ja, ist mir egal, was ihr denkt. Ich habe es mir verdient. Ich gehe zum Zimmer. Und dann klingt das nach Zettel. Sagt Zimmer, Zettel, Zimmer. Ich mache so einen Kampf mit Gott. Zettel, Zimmer, Zettel. Er gewinnt meistens. Also drehe ich mich um, wirklich ein bisschen hässig. Hässig ist Schweizerdeutsch für, wie? Ja, genau das, was ihr jetzt gesagt habt, das. Und ich gehe also zu ihr, bin wütend und sage, hast du Zettel gesagt? Die war wahrscheinlich schon mal ziemlich erschrocken, so am Anfang so, ja, und dann hat sich ihr Gesicht aufgehellt, so, es ging wie die Sonne auf. Und sagt, du sprichst Deutsch. Ich habe gesagt, nee, eigentlich Schweizerdeutsch, aber ich kann es versuchen, ja. Und hat gesagt, darf ich mit dir reden? Hast du Zeit? Alles in mir schrie, nein, ich habe keine Zeit und ich will nicht und ich mag Leute nicht, habe ich das schon mal erwähnt und nein. Aber Gott in mir hat ja gesagt, also habe ich gesagt, ja. Habe ich mich hingesetzt und wurde dann noch wütender, weil sie ein Eis hatte und ich keins. Sie hat ein Eis gekauft und sich immer so angucken. Und sie wollte die Quittung, weil sie Geld kriegt für alles, was sie ausgibt. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Da ich habe immer die ersten Minuten immer an mein Zimmer gedacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist wirklich so ein godly appointment, so ein göttliches Treffen. Das hat Gott eingefädelt. Also habe ich mal hingehört. Und sie erzählt mir eine Geschichte, 17 Jahre alt, aus Deutschland. Ihr Vater ist gestorben, war für sie aber ein Segen, weil er hat die ganze Familie schikaniert. Alkoholiker, die Mutter geschlagen, die Kinder geschlagen, ihre Lieblingsschwester, die ihr zu ihr gehalten hat, hat sie kürzlich verloren. Ihr Leben war wirklich völlig übel. Und jetzt ist der Vater gestorben und als der Vater starb, ist die Mutter vor sie hingestanden und hat gesagt, ich will dich nicht mehr. Ich will dich eigentlich gar nicht. Und hat sie in ein Erziehungsprogramm nach Ungarn geschickt. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Und die war schon 2 Monate da, 17 Jahre alt, weg vom ganzen Freundeskreis, spricht kein Wort Ungarisch und ist da wirklich Einsamkeit und Verzweiflung und schreit zu diesem, was auch immer Gott, der da sein könnte, einfach übel. Und wir haben begonnen zu reden und ich habe ihr begonnen zu erzählen, sie hat sich die Arme aufgeritzt, ich habe sie gefragt, was sie tut und sie hat ganz ehrlich gesagt, dass es ihr einfach, dass so ein Schmerz im Herz ist, dass das sehr wohltuend ist, sich wieder mal zu spüren. Sie war sehr, sehr offen und ehrlich. Und ich habe ihr erzählt, dass ich einen Gott getroffen habe, kennengelernt habe, meine Geschichte, oder? Der mich liebt, der mich nie alleine lässt, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und wir haben da 2 Stunden lang geredet. Und wir sind herumgelaufen und haben geredet. Und ich habe ihr die 4 Punkte erklärt. Sie hat gefragt, was ist mit diesem Jesus? Warum sagst du immer was von Jesus? Ich habe gesagt, guck, das ist ein Gott, der dich liebt und so weiter. Ich habe das Armband abgezogen, habe es ihr geschenkt. Sie hat es gerade angezogen. Und dann habe ich ihr mein Kärtchen gegeben, habe gesagt, guck, das ist meine Geschichte, wie Gott ein Wunder in meinem Leben gemacht hat. Das kann er auch in deinem Leben tun. Bitte geh nach Hause, guck es dir an. Und dann hat sie irgendwie noch... wollte es nicht gehen und dann habe ich gefragt, darf ich für dich beten? Und ich bin kein guter auf der Straße beter, aber ich habe da für sie gebetet, sie wollte das und dann ist sie nach Hause gegangen. Und ich habe gesagt, noch beim Gehen, übrigens heute Abend haben wir eine Oper. Ich bin da, kannst du auch kommen. Ist Don Giovanni, irgendwie 3,5 Stunden noch. Ja, ich war sicher, ich werde ihn nicht mehr sehen. Am Abend sitze ich da auf meinem Plastikstuhl, das war so ein bisschen erhöht, das waren die teuren Stühle, der Plastikstuhl, saß ich da, Ehrengast irgendwie, war ein bisschen unwohl und plötzlich steht eine Frau vor mir und sie weint. Und sie guckt mich an und sagt, sind Sie der Mann, der mit meiner Tochter geredet hat? Sie hat die neue Tochter gemeint, die jetzt ihre Tochter ist. Und da habe ich so am Anfang so ein bisschen vorsichtig, ja, die schlägt mir jetzt, die kickt mir irgendwas zwischen die Beine oder irgendwas, die ist wütend oder irgendwas. Und habe gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, danke. Weißt du, meine Tochter ist, dann hat sie gesagt, ich habe dein Kärtchen bei ihr gefunden und ich habe dich gegoogelt und ich habe deine Geschichte gelesen. Ich bin auch Christ und meine Tochter, wir haben es gar nicht gut miteinander, weil sie nicht hier sein will und ich bete für sie und heute ist sie einfach davongelaufen, zum ersten Mal alleine in der Stadt und ich hatte Angst, dass sie sich was tut. Ich hatte einfach Angst und ich habe zu Gott gebetet, bitte schenke ihr einen Menschen, der dich lieb hat, damit sie Zeit mit ihm verbringen kann. Mich hat das sehr bewegt, wie Gott führt, oder? Gott führt uns an Menschen ran und ich bin genau da in diesem dummen Moment, wo ich eigentlich Zimmer will und da kommt dieses Zettel. Ich glaube, dass wir in unserem Leben zigmal an diesen Zettelmomenten vorbeilaufen. Du in deinem Alltag, du mit deinen Nachbarn, die schreien Zettel wie verrückt und du sagst einfach Zimmer, weil du keinen Bock hast. Jesus hat dir eine Geschichte gegeben. Jesus hat dir einen Mund gegeben. Jesus hat Liebe in dich hineingepflanzt, damit Menschen ihn erkennen. Und um Himmels Willen, sei nicht oft so wie ich, dass ich diese Zettelmomente verpasse, weil ich egoistisch bin. Sondern lass Gottes Geist in dir wirken und dir zeigen, wo du auf Menschen zugehen kannst. Ich bete noch. Ist gut. Super. Vater im Himmel, ich bitte dich einfach, dass du jetzt wirklich mit dem Geist kommst, ganz neu und unsere Herzen auffüllst mit deiner Liebe. Wir brauchen es, dass unser Herz drängt ist mit Liebe, dass wir überhaupt anfangen können, an die Liebe für andere Menschen denken. Aber du hast das in dir. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihe gehst und jeden Einzelnen segnest. Und dass du eine neue Leidenschaft ins Thema Evangelisation hineinleist. Dass du eine neue Leidenschaft hineinleist, auf Menschen zuzugehen und nicht egoistisches christliches Leben zu leben, sondern auf Menschen zuzugehen und ihnen von dieser wunderbaren Begegnung, die wir mit dir haben oder hatten oder immer wieder haben, von dem zu erzählen. Komm du mit dem Geist, wirk du in unserem Leben, hilf du uns, dass wir unsere Geschichten sehen und erkennen und dass wir sie anfangen, mutig weiterzuerzählen. Und Amen. Danke euch.